ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Dienstagvormittag, eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Und ich begrüße ganz herzlich bei uns im SWR 1 Leute Studio Sabine Mamitsch. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind Vizepräsidentin beim DFB, zuständig für Frauen- und Mädchenfußball. Parallel sind Sie auch noch Lehrerin an einer Gemeinschaftsschule in Neumünster. Was beschäftigt Sie denn gerade mehr, der Fußball oder die Schule?
Ach, das ist gerade die Gretchenfrage. Also meine Klasse ist gerade mitten im Abitur. Und da bin ich natürlich auch ganz wild dahinterher, dass das alle schaffen. Das ist tatsächlich, dass ich alle 23 aus meiner Klasse durchs Abi bekomme. Da hängt schon auch mein Herz, aber gleichzeitig natürlich mit den spannenden Aufgaben, die jetzt beim deutschen Fußballbund sind, auch die anstehende EM im Männerbereich. Das sind natürlich auch Dinge, die mich auch beschäftigen und natürlich auch nächste Woche zum Beispiel in Köln das Pokalfinale der Frauen, ausverkauftes Haus. Da werde ich auch präsent vor Ort sein. Also das muss man also unter einen Hut bekommen.
Das glaube ich. Also Sie sind Lehrerin für Mathe und Sport und das unter einen Hut zu bekommen mit den vielen Aufgaben beim DFB. Was ist das für eine Koordinationsaufgabe?
Ja, man muss schon sehr strukturiert sein und das bin ich zum Glück. Vielleicht liegt es daran, dass ich Mathelehrerin bin. Ich muss sagen, dass ich auch an meiner Schule das Glück habe, dass ich eine Schulleitung habe, die mich sehr unterstützt. Also wirklich, die sind feiern das. Die Gemeinschaftsschule Falderer ist ja kein Gymnasium, an dem ich bin, obwohl wir auch Abitur machen. Aber das ist schon mal etwas, dass mir der Rücken freigehalten wird und da auch immer geguckt wird mit Augenmaß. Okay, das kannst du machen, da kannst du die Nationalmannschaft mal begleiten. Ich schaue natürlich gleichzeitig auch, ist das möglich? Manche Termine muss ich einfach absagen, weil ich sage, jetzt muss ich mal in der Schule sein. Und von daher geht es auch nur, auch die Korrekturen meiner Abi-Klausuren wusste ich genau. Ich muss das während der Nationalmannschaftsmaßnahme in Österreich, habe ich dann halt die Sportklausuren vormittags korrigiert. Man muss halt sehr fokussiert und organisiert sein.
Das heißt, die Klausuren landen dann auch schon mal im DFB-Gepäck?
Ja, richtig. Aber die waren schön in meinem Handgepäck und nicht irgendwo im Koffer. Also da habe ich schön drauf aufgepasst.
Wir wollen natürlich über den deutschen Frauenfußball sprechen. Welche Note geben Sie denn aktuell dem deutschen Frauenfußball?
Ja, ich vertrete nun mal den Frauenfußball und da sage ich schon, also im sehr guten Bereich würde ich uns ansiedeln. Also all das, was wir an Möglichkeiten haben, also auch durch den Campus, auch die Unterbringung, das ist auch gleichgestellt mit der Männernationalmannschaft. Also was der Deutsche Fußballbund den Frauen ermöglicht, ist wirklich top. Und ich bin auch sicher, dass wir bei der Olympiade auch ein Wörtchen mitzureden haben. Unser großes Ziel ist natürlich nach Paris, das ist der große Traum von allen und natürlich auch im Hinblick auf den Trainer Horst Rubesch, dass wir das auch ermöglichen wollen, um ihm ein gutes Geschenk zu machen, denn der motiviert die Frauen, wo es nur geht.
Jetzt klingt so ein bisschen Ihre Antwort auch Motivation raus, wenn Sie sagen, ja, das Ganze ist sehr gut, weil es war ja zum ersten Mal in Ihrer Geschichte waren die deutschen Fußballerinnen bei einer Frauen-WM nach der Vorrunde ausgeschieden. Es gab ja auch einiges an Kritik. Der Kader sei zu spät nominiert worden, das Quartier sei zu abgelegen. Welche Lehren wurden daraus gezogen?
Ich glaube, manchmal muss man erstmal fallen, um wieder aufrecht stehen zu können. Es gibt halt auch Niederlagen im Leben und letztendlich hat ein einziges Tor es entschieden. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Im Fußball ist das manchmal so.
Richtig, genau. Und bei den Engländerinnen, die haben auch nicht so gut gestartet, aber haben dieses entscheidende eine Tor geschossen. Und wer weiß, hätten wir es doch geschossen, dann wäre es vielleicht alles anders gewesen. Nun war es so, damit hat natürlich niemand gerechnet, dass wir ausgeschieden sind. Und wir sind ausgeschieden und klar wurde das aufgearbeitet. Auch genau das, was Sie angesprochen haben. Die Spielerinnen sind auch so im Grunde strukturiert, dass sie auch ein bisschen Abwechslung brauchen. Und wir waren in so einem Golfclub ein bisschen abseits, da war kein Café, was mal um die Ecke war. Das spielt schon eine Rolle, das ist nicht entscheidend. Aber auch das Gespräch auf dem Platz, vieles war mit Spielanalysen beschäftigt. Jetzt ist Horst Rubisch derjenige, der die Mädels mal an die Seite nimmt auf dem Platz und mit ihnen spricht. Ich glaube, das direkte Gespräch, die offenen Worte, die gefunden werden, er hat eher vom PC weg, sage ich mal so, weil er gar nicht so viel damit tut, sondern eher das Gespräch zu suchen und die Frauen zu motivieren und wirklich auch technische und taktische Hinweise zu geben.
Anpfiff für die Olympischen Sommerspiele in Paris ist in 3 Monaten. Sabine Mamic ist bei uns in SWR1, Leute, als Vizepräsidentin im DFB für Frauen- und Mädchenfußball. Wie sieht denn für Sie gerade die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele aus?
Naja, Vorbereitung heißt für uns die Spiele der Nations League, die ja auch zufälligerweise oder ich sag mal ungünstigerweise alle vor der Olympiade liegen, nämlich alle 6 Spiele. 2 haben wir ja schon bestritten.
Kalender ist voll.
Der Kalender ist pickepacke voll und das heißt, der Nationaltrainer Horst Rubisch hat gesagt, das ist unsere Olympia-Vorbereitung. Das bedeutet also, wir haben jetzt Ende Mai, Anfang Juni die nächsten beiden Spiele, beide gegen Polen. Das eine in Rostock, das andere in Polen. Und dann ist im Juli, kurz vor dem EM-Endspiel der Männer, das Spiel in Island und das Rückspiel am 16. in Deutschland gegen Österreich und dann hoffe ich, dass wir als Gruppenerster qualifiziert sind. Aber dann, wissen Sie, 16. am 17. reisen die Spielerinnen ab, am 21. geht es nach Frankreich. Also eine separate Vorbereitung wird es da nicht geben.
Also erste dann Ende Mai gegen Polen, die EM-Quali. Was macht Ihnen da noch Sorgen aktuell?
Also zum Glück haben wir die ersten beiden Spiele ja gewonnen, das Spiel in Österreich und jetzt das Spiel in Aachen. Somit haben wir
Das Polster
und sind Tabellenführer und da wollen wir natürlich stehen bleiben, dass wir auch nach der Olympiade im Grunde nicht noch in die Qualifikationsspiele kommen, sondern ganz beruhigt dann auch uns auf die EM vorbereiten können. Aber Step by Step, nicht so weit nach vorne schauen, das haben wir aus Australien gelernt, da waren wir eigentlich ja auch schon aus der Vorrunde raus und weiter, sondern jetzt Spiel für Spiel gucken und das heißt, das nächste Spiel ist in Rostock gegen Polen. Und das wollen wir natürlich auch gewinnen.
Ja, nach dem frühen WM-Aus wurde zum Beispiel ein sportlicher Leiter, der ausschließlich für das DFB-Frauenteam zuständig ist, gefordert. Gibt's den denn jetzt?
Naja, wir haben jetzt nicht einen sportlichen Leiter, sondern wir haben eine Sportdirektorin. Die war auch schon geplant. Also wir haben gesagt, dass wir das aber nicht vor der WM machen wollten, sondern den Fokus eher nach der WM setzen wollten, weil wir gesagt haben, das bringt uns zu viel Unruhe, wenn dann auch noch eine neue Person in diesen bestehenden Kader kommt. Die dann womöglich auch noch irgendwas sagen wollte. Und da war der Fokus, nach der WM gucken wir, dass wir nach einer Sportdirektorin suchen. Und die haben wir mit Nia Künzer, finde ich, herausragend besetzt.
Kennen auch viele aus der Berichterstattung, aus dem Fernsehen.
Richtig, genau. Und sie ist ein Gesicht des Frauenfußballs und hat jetzt in diesen ersten 4 Monaten auch schon gezeigt, dass sie Verantwortung tragen kann. Sie musste schon mehrere Entscheidungen treffen, zum Beispiel den Trainer nach Horst Rubisch im Grunde oder das Trainerteam besetzen mit Christian Wirk und Maren Meinert. Und auch das hat sie schon in Eigenverantwortung auch auf die Bahn gebracht.
Wir wollen noch so ein bisschen auf die Kritikpunkte schauen, denn es gab ja wirklich viel Kritik, dass die Mühlen in Deutschland einfach so langsam laufen. Und das war ja auch DFB-interne Kritik. Nur lassen sich die Mühlen halt von heute auf morgen nicht beschleunigen. Aber was ist passiert?
Jetzt bezogen nach der WM, meinen Sie jetzt?
Ja, das war vom sportlichen Leiter beim DFB für alle Nationalmannschaften. Der sagte einfach, es läuft einfach zu langsam. Es muss schneller was passieren.
Okay, das war Jyoti Szatsi-Alexiou, genau. Und die Strukturen haben sich insofern verändert, dass wir jetzt einen Sportdirektor haben mit Andreas Rettich, der die Verantwortung hat für den ganzen geschäftlichen Bereich, also auch für die Verträge. Der wiederum dann geguckt hat, wir haben jetzt eine Sportdirektorin Frauen und U20. Ein Sportdirektor Junioren und Juniorinnen, das ist Hannes Wolf und den Sportdirektor für die Männer, das ist Rudi Völler. Also ist es mehr auf verteilt worden, auf mehrere Schultern. Und das ist im Grunde alles erst nach der WM passiert, außer Hannes Wolf und Rudi Völler, wobei Rudi Völler jetzt ja wieder verlängert hat. Aber diese Positionen sind danach erst verankert worden.
Wenn Sie selbst eine Nationalspielerin wären mit Ihrer Erfahrung unter den aktuellen Rahmenbedingungen, welchen Tipp würden Sie weitergeben?
Ach, das zu genießen, weil ich finde, das, was seit der EM in England passiert ist, der Zuspruch der Zuschauer und Zuschauerinnen, wirklich auch respektvoller Umgang auch für die Frauen, dass die Menschen ins Stadion strömen. Und ich bin sicher, dass viele Spielerinnen auch das jetzt aufsaugen, dass sie einfach auch gesehen werden, dass sie angesprochen werden auf der Straße und das einfach auch als Chance sehen, sich weiterzuentwickeln und wir auf dem Weg sind, professionelle Strukturen weiter aufzubauen, sodass Spielerinnen auch wirklich nicht nebenbei arbeiten müssen, sondern die Zeit während des Fußballs auch genießen können und wirklich auch intensiv trainieren können.
Als unweiblich und unästhetisch galt Frauenfußball viele Jahrzehnte, war in der BRD sogar offiziell verboten. Sabine Mamic, in welchem Jahr haben Sie denn das erste Mal gespielt?
Also ich habe relativ spät angefangen. Ich habe eigentlich eher auf dem Hinterhof gekickt, so wie das früher eben üblich war, dass ein Garagenhof oder es gab einfach noch eine Freifläche, eine Rasenfläche und dann haben wir halt alle Kinder der Nachbarschaft zusammen getrommelt und haben wir miteinander Fußball gespielt. Und so bin ich im Grunde auch zum Studium gelangt und bin dann eigentlich erst in der Unimannschaft gestartet, habe das gesehen und hatte da Lust zu. Und wir haben dann einen Verein gegründet, nämlich Union Teutonia Kiel, sind da 1984, haben wir gesagt, ist gut, da dürfen wir spielen und machen einfach eine Frauensparte auf.
Also Sie haben damals mit dem Kicken angefangen, wahrscheinlich noch zu Zeiten, wo der DFB Fußball für Frauen offiziell verboten hatte. Denn Ende Oktober 1970 wurde das in der BRD erst offiziell vom DFB wieder erlaubt. Wenn Sie sowas hören, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ja, zum Glück habe ich ein Elternhaus gehabt, was sehr loyal war. Und auch mein Vater war jemand, der mich sehr gefördert hat. Und ich sollte auch Nägel in die Wände schlagen und mit dem Bohrer umgehen können. Und das war natürlich großartig in der Zeit. Meine Mutter hätte ja auch noch eine Arbeitserlaubnis bekommen müssen von meinem Vater, dass ich überhaupt arbeiten darf. Also es war die Geschichte der Bundesrepublik, dass Frauen einfach hinter den Herd gehörten. Und da haben wir noch einiges aufzuarbeiten. Das ist natürlich auch, das hat sich auch auf alle Sportarten übertragen. Boxen zum Beispiel, ne? Seit wann dürfen Frauen boxen? Oder Formel 1 Rennen. Also es sind einfach noch Männerdomänen, die langsam aufgebrochen werden. Und einer der der Vorläufer war eben der Fußball. Dass wir dann doch, war es damals so, wir machen uns selbstständig. Also einige haben schon gesagt, außerhalb des DFBs, dann starten wir da eben. Und da hat der Deutsche Fußballbund damals gesagt, okay, bevor die rausgehen, nehmen wir sie auf.
Sie sind ja wirklich viel international unterwegs. Können Sie das beurteilen, ob Deutschland da einfach hinten dran ist, ob sich da viel noch hält? Also Rainer meldet uns gerade per Mail ins Studio und sagt also, bei Damenfußball wird direkt umgeschaltet. Heute 21 Uhr, das ist Fußball.
Ja, dann gehört er vielleicht zur älteren Generation oder zu der, die nicht die EM 2022 gesehen hat. Das Endspiel England-Deutschland, also da muss man einfach ausblenden. Das hätte genauso gut auch ein Männerspiel sein können. Und es gab übrigens von der französischen Nationalmannschaft einen Trailer, Werbung für die Olympiade. Und da haben sie Gesichter über die Frauen, Männergesichter rübergelegt. Das ist total spannend. Und dann sah man, wow, super Tore von Mbappé, es war nachher aber eine französische Nationalspielerin. Also da ist überhaupt gar kein Unterschied in Dynamik, Technik, Taktik.
Wobei es ja immer heißt, es ist einfach ein Ticken langsamer und übers Fernsehen wirkt das dann nochmal langsamer. Und deswegen macht es anscheinend vielen beim Zuschauen nicht so viel Vergnügen.
Na gut, ich schalte auch bei manchen Männerspielen aus, weil das viel zu langsam ist und behäbig und Rückpassspiel. Also da mache ich gar keinen Unterschied. Es gibt sicherlich Spiele bei den Frauen, die auch nicht so prickelig sind, aber es wird auch spannende Spiele geben. Also ich sage einfach mal, nächste Woche Pokalfinale Wolfsburg-Bayern. Was Besseres kann es zurzeit nicht geben. Und ich bin ganz, ganz sicher, das wird ein richtig spannendes Spiel. Also ich würde dem Zuhörer empfehlen, da einfach mal reinzuschalten.
Können Sie mal beschreiben, welche Hürden Sie nehmen mussten? Weil diese Vorurteile sind Ihnen sicherlich ja auch noch begegnet.
Ja, natürlich. Also als ich in der Unimannschaft gespielt habe, da war es schon, ich habe so in meinem Freundeskreis erzählt, wir haben da ein Turnier, weil wir gegen andere Universitäten spielen und da war es so, was, das gibt's? Also Frauenfußball? Und da habe ich gesagt, ja, natürlich, ihr könnt zugucken kommen. Und das waren so die ersten Steps, dass viele gar nicht in der Zeit wussten, dass es überhaupt Frauenfußball gibt. Das kann man heute schon gar nicht mehr glauben. Und dann natürlich auch die Zeit, als ich selber gespielt habe, dass manche Schiedsrichter, also es waren fast alles nur Männer, die keinen Bock hatten, uns zu pfeifen, weil das öde war. Und ich hatte auch mal einen Schiedsrichter, der tatsächlich gesagt hat, nö, es war kein Tor. Also wir haben ein Tor geschossen und habe ich nicht gesehen und hat dann einfach weiterspielen lassen. Und das auch provokant. Das sind Ausnahmen gewesen. Wir hatten auch viele, die das unterstützt haben. Aber ich habe zum Beispiel auch in Gremien gesessen und wollte, dass eine Talentförderung für Mädchen installiert wird in allen Kreisen. Und da haben einige Kreisvertreter gesagt, das lohnt sich nicht, die können noch nichts. Also das sind Zeiten, da muss man beißen und einfach sagen, okay, aber ich kämpfe weiterhin dafür.
Gleichberechtigung ist noch nicht vollständig erreicht, wenn wir mal auf Preisgelder schauen. Wie hoch ist denn da der Unterschied, zum Beispiel bei der WM?
Jetzt war das Preisgeld, das hat ja die FIFA bestimmt, Infantino hat gesagt, der Weltmeistertitel 250.000 pro Spielerin. Das ist eine Summe, wenn wir Weltmeister geworden wären, hätte der DFB das auch ausgeschüttet. Es hat ja viel auch damit zu tun, was sind die Einnahmen. Das heißt also, wenn die FIFA das Gleiche an Deutschland ausschütten würde, dann würden wir auch entsprechend verteilen. Aber der Anteil, den auch die UEFA jetzt bei der Europameisterschaft ausschüttet, jetzt bei den Männern und nächstes Jahr bei den Frauen, die Zahlen können Sie gerne vergleichen. Also das ist das Zehnfache von dem.
Ja, ich habe es mal rausgeschrieben, nämlich bei den Männern in Katar gab es 440 Millionen US-Dollar, bei den Frauen in Australien 110 Millionen US-Dollar. Ja. Die Fußballleidenschaft, die hat sich früh gepackt, das haben wir gerade eben schon erfahren. Wenn Sie jetzt jemandem erklären sollten, der mit Fußball so überhaupt nichts anfangen kann, was begeistert Sie persönlich denn daran so? Sie haben ja auch andere Sportarten vorher gemacht.
Ja, ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube, schon von Kind auf an bin ich irgendwie auch mit Fußball groß geworden. Mein Vater war ein Fußballfan, mein Bruder auch. Wir haben uns immer gestritten. Ich war Bayern-Fan, er Schalke. Wir waren in Lüneburg gerne beim Lüneburger Sportclub und haben dann Spiele gesehen. Und es gab einfach noch nicht die Frauenfußballmannschaften in der Zeit, als ich klein war. Und als das so langsam entstanden ist, ist das irgendwie an mir vorbeigegangen. War ich dann in der Pubertät, hatte andere Interessen. Aber ich habe immer Fußball gehört, vor allen Dingen im Radio. Das höre ich heute übrigens auch am liebsten, weil ich das total spannend finde. Und die Faszination ist, ich habe eine Zeit lang im Studium Volleyball parallel gespielt, auch in der Oberliga. Und dieses Draußensein, wirklich auch mal so ein dreckiges Spiel zu grätschen und im Nieselregen zu spielen und wirklich nach dem Training erschöpft zu sein, das macht irgendwie Spaß. Und das mache ich ja heute sogar auch noch. Jetzt ist es eher so eine Mischung aus Walking-Fußball. Ich bin bei Union Teutonia ja immer noch Mitglied seit 40 Jahren. Und das ist einfach auch so ein kleiner St. Pauli Club, also wir sind da Diversität, es spielt alles eine Rolle in dem Verein, also der ist, und das spielt, glaube ich, in meinem Leben auch eine große Rolle, dass alle Menschen gleich sind und alle eine Chance haben sollen, und dafür habe ich mich auch immer eingesetzt, und deswegen ist Fußball, glaube ich, auch etwas, was für die Gesellschaft sehr viel tun kann.
Also da haben wir jetzt viele Argumente gehört. Als Studentin in Kiel gespielt, Unimannschaft kam dann Teutonia Kiel. Die Trainer-B-Lizenz haben Sie. Wie haben Sie denn dann gemerkt, dass Sie eine gute Netzwerkerin sind?
Ich hatte früh auch schon eine Knieverletzung und merkte, dass ich das Tempo nicht mehr mithalten kann. Aber da ich sowieso Lehrerin wurde, also ja studiert habe auf Lehramt, hatte ich die Chance, die B-Lizenz zu machen. Das war damals ja mit die höchste Lizenz nach der Profilizenz. Die habe ich damals in Malente erworben und habe dann gemerkt, okay, da habe ich Interesse dran, und habe dann auch irgendwelche Seminare besucht, wenn mal irgendwas in Technik, Taktik geboten wurde. Und da haben viele dann gemerkt, oh, wer ist das denn eigentlich? Eine Frau ist ja auch schon wieder interessant. Und da gab es einmal so eine Schnittstelle, dass ich mich entscheiden sollte. Da hat mich ein Mann angerufen und gesagt, Mensch, da wird jetzt eine Position beim Schleswig-Holsteinischen Fußballverband frei. Ich würde die gerne haben. Und in dem Moment habe ich gesagt, meine Stimme hat er nicht. Ich werde mich zur Wahl stellen. Und das war 1990 in Garding. Das ist in Schleswig-Holstein an der Westküste. Das weiß ich heute noch. Und da musste ich zum Beispiel auch mich vorstellen. Da hat der Präsident damals noch gesagt, oh, Sie können ja auch reden. Auch das war schon strange.
Wenn dann ein Anruf gekommen wäre und der Job der Nationaltrainerin wäre Ihnen angeboten worden, was hätten Sie gesagt?
Nein, dazu wäre ich nicht qualifiziert genug gewesen. Ich glaube, nein, ich bin sicher, dass man auch auf hoher Ebene gespielt haben muss, um einfach auch diese Schnelligkeit zu sehen, auch mal gespürt zu haben. In Technik, Taktik, da bin ich weit von weg gewesen. Also ich würde sagen, ich war auf einem gehobenen Niveau Breitensport, aber das reichte dann für die höhere Ebene nicht.
Jetzt sind Sie seit 2 Jahren DFB Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball. Also der DFB macht ja immer wieder Schlagzeilen durch Intrigen und Skandale. Wie lange haben Sie denn überlegt, ob Sie da wirklich auch zusagen?
Oh, gute Frage. Zum einen ist das ja nicht entstanden von heute auf morgen, sondern es war eine Vorbereitung. Hannelore Ratzeburg ist ja meine Vorgängerin, und da war klar, solange die im Amt ist, wird da auch nichts anderes passieren. Da Hannelore aus dem Norden kommt, war dann so die Option, wird diese Position im Norden bleiben. Und dann ist es immer so ein sich zu präsentieren, dadurch, dass ich schon seit 2004 bin ich in den Gremien beim Deutschen Fußballbund. Und dadurch kenne ich natürlich auch viele Präsidenten, die kannten mich. Und ich habe auch in vielen Gremien meine Meinung gesagt. Und dadurch hatte ich natürlich auch ein Argument, erstmal gehört zu werden und auch Zeit, darüber nachzudenken. Und ich empfinde es als besondere Ehre, für mich in meinem ganzen Leben so eine Frage mit Ja zu beantworten. Und es war für mich auch gar keine große Frage, darüber nachzudenken. Zumal es ja auch ein anderes Präsidium ist, als das es vorher war, mit Heike Ulrich jetzt an der Spitze. Das war schon angedacht, dass sie auch dabei ist. Und wir sind jetzt auch in dem Sinne dann 4 Frauen im Präsidium, was natürlich das Leben auch ein bisschen einfacher macht. Also wir sind ganz gut vernetzt und auch die Männer in unserem Präsidium sind uns gut gesonnen. Also ich sag einfach mal, wir sind ein Team. Ich fighte auch für die Männer mit. Also das geht, mache ich gar keinen Unterschied.
Samstag 16 Uhr, Anpfiff, Frauenfußballverbandsliga, SV Deggenhauser Tal gegen den FC Hochrhein. Sabine Mamitsch bei uns in SWR1. Leute, wir wollen über Talentförderung sprechen und wie Sie Talente überhaupt entdecken. Kann es bei Ihnen passieren, dass Sie mal am Spielfeldrand stehen und gucken, ach, wer spielt denn da besonders gut?
Also, da bin ich die falsche Ansprechperson. Das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Aber es gibt natürlich schon Scouts und auch Sichter und Sichterinnen. Das sind alle U-Trainerinnen. Der U14, U15 im Landesverband natürlich, die scouten erstmal und geben dann Namen weiter. Das heißt also, wenn man zum Beispiel in einer Jungsmannschaft spielt, dann kann das gut passieren, dass man auch deswegen noch gesehen wird, weil natürlich die Auswahlverbandssportlehrerin oder Auswahllehrerin oder Verbandssportlehrer eines Landesverbandes dann vielleicht auch mal Talente entdeckt, die dann an einem Wettbewerb teilnehmen lässt. Wir haben U-Wettbewerbe in Duisburg, U14, U16 und jetzt dieses Jahr auch noch die U19 und dass da natürlich auch Talente dann auf DFB-Ebene gesehen werden.
Da kommen viele Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Eine Mutter, die anonym bleiben möchte, schreibt, ich bin Mama einer U17-Junioren-Bundesligaspielerin. Meine Tochter war auch schon zu Teamtagen eingeladen, dann kam Corona und es fand nicht statt. Seitdem hat sie nie wieder was vom DFB gehört. Keiner interessiert sich mehr dafür. Wie kann man sicher sein, die besten Mädels zu erwischen?
Dann hat das zum einen etwas auch mit dem Landesverband zu tun. Also sie wird ja, wenn sie weiter U17-Spielerin ist, dann wird sie in ihrem Verein spielen. Dann wird es eine Kreisauswahl oder eine Landesauswahl geben. Und das ist der erste Weg, dass sie gesichtet wird. Und U17, das bedeutet, dass sie vielleicht eine Chance hatte, noch bei einem U19-Ländervergleichswettbewerb dabei zu sein. Und dann sind da die Sichterinnen des DFBs, also die Trainerinnen, die dann gezielt Spiele beobachten und dann Spielerinnen dann im Grunde nochmal rausziehen und dann gibt es auch so Sichtungslehrgänge. Das wird natürlich eher in den jungen Jahren passieren. Denn die andere Ebene ist, in der Bundesliga zu spielen, also bei den Frauen, das heißt im Süden, Bayern, Nürnberg und da dann natürlich eine Chance zu haben, auch gesehen zu werden.
Nur was da jetzt rauszuhören war, offenbar kommuniziert der DFB schlecht.
Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Es gibt natürlich viele Mädchen, die auch mal gesichtet werden und eingeladen werden. Dann ist immer die Frage, wer entscheidet dann, du bist raus oder du wirst nicht wieder eingeladen. Gibt es danach nochmal einen Brief oder gibt es das nicht? Eigentlich ist es dann die Sache des Verbandes, das dann aufzufangen und dann zu sagen, pass auf, ich bleib mit dir im Gespräch, ich hake da nochmal nach und ich bring dich auch nochmal ins rechte Licht, sodass du auch noch eine Chance erhältst.
Aus Nagold schreibt uns Holger und sagt, die betroffenen Mädels und er sagt erstmal, die Abschaffung der B-Junioren-Bundesliga, die außerhalb des DFB keiner versteht. Die betroffenen Mädels und alle Engagierten empfinden das als Schlag ins Gesicht.
Das kann ich verstehen, wenn man es so kommuniziert. Es ist keine Abschaffung, sondern eine Umwidmung. Man muss verstehen, das ist ein langer Prozess. Also der Deutsche Fußballbund hat sich vor Jahren einmal dem Projekt Zukunft männlich und weiblich verschrieben. Hat gesagt, wir sind als Top-Nation hinterher mit anderen Nationen. Wir wollen irgendwas wagen. Wir wollen einen neuen Schritt gehen. Das heißt, weg von der Bundesliga-Struktur, sondern zu anderen Strukturen, also zu den Leistungszentren. Bei den Jungs ist es gang und gäbe. Gewebe, das haben die Profi-Clubs ja schon lange installiert. Und bei den Mädchen haben wir natürlich Schwierigkeiten, weil wir sowas nicht haben. Das heißt, da sind wir jetzt dabei, das Geld, was in die B-Union-Bundesliga geht, in die Leistungszentren zu geben oder in die Talentzentren. Das sind immer Zentren, die dann darunter sind, also vielleicht noch nicht die hohen Anforderungen schaffen. Und der Deutsche Fußballbund wird sich mit deiner Abteilung jetzt darum bemühen bzw. kümmern, Vereine zu zertifizieren. Und dann werden sie Leistungszentrum. Und dann ist der Weg, so wie bei den Jungs, da gibt es ja auch keine Bundesliga mehr, tatsächlich auch die Leistungszentren gegeneinander spielen zu lassen.
Ist da eine Gefahr, dass die Region auf der Strecke bleibt, weil es zu sehr fokussiert wird?
Nee, ich glaube, das ist ja gerade eine Öffnung. Also ich nenne, mein bestes Beispiel ist mal Aurich. Wer das weiß, wahrscheinlich kein Mensch, wo das ist. Im tiefsten Ostfriesland, da gibt es nichts außer Werder Bremen und dann Meppen. Aber das ist weit weg. Und das ist wirklich so eine Provinz. Und die haben sich so hochgearbeitet, die spielen jetzt wieder um die deutsche Meisterschaft, B-Union Bundesliga. Und die haben Ziele nach oben. Aber diese Region soll natürlich auch zertifiziert werden. Das heißt, wenn man das nur anhängen würde an Bundesliga-Vereinen, würde Aurich gar keine Chance haben. Und jeder Verein, der auf Top-Niveau spielt, kann sich dafür bewerben und dann auch Unterstützung bekommen in finanzieller Art. Wir wollen fördern, dass vor Ort ausgebildet wird. Und wir haben gesehen, lange Reisen, Aurich nach Jena zu fahren, macht wenig Sinn. Das sind zig Stunden im Bus. Manche Spielerinnen werden vielleicht 10 Minuten eingesetzt. Ist das das Optimale? Nein. Die sind auch gar nicht mehr oben angekommen, also in der Nationalmannschaft. Und deswegen ist jetzt ein neuer Schritt. Ich weiß auch nicht, wo es hingeht, aber wer nichts wagt, der nichts gewinnt, heißt es ja immer.
Sind die deutschen Schiedsrichterinnen nicht gut genug? Nicht professionell genug? Es passieren zu viele Fehler. So lautet die Kritik. Sabine Mamitsch ist bei uns. Die Kritik ist ja nicht neu. Was hat der DFB getan?
Naja, es sind auch kritische Worte, wenn ein Schiedsrichter pfeift. Da braucht man ja nur in die Bundesliga zu schauen. Selbst mit VAR ist da noch eine Fehlentscheidung. Es war ja gerade, glaube ich, das letzte Bundesligaspiel, wo auch Stuttgart beteiligt war. Das ist ja hoch in Diskussion. Also selbst da schauen ja mehrere Schiedsrichter zu und trotzdem fühlen sich andere benachteiligt. Ich glaube, das ist kein Allheilmittel, jetzt Männer einzusetzen. Man muss verstehen, dass die Bundesliga, zweite und erste Liga professionell begleitet werden. Das heißt, die Schiedsrichter sind rausgezogen, die leben nur noch vom Schiedsrichterbereich. Eine Schiedsrichterin, die die Bundesliga der Frauen pfeift, bekommt, das ist ja kein Geheimnis, 700 Euro, das muss ich auch noch versteuern. Das heißt, das machen die nebenbei.
Und haben oft noch eine 40-Stunden-Woche, ja. Sagt zum Beispiel die sportliche Leiterin der Schiedsrichterin beim DFB, Christine Beitinger. Also die Kritik kommt aus dem eigenen Haus. Wird sie nicht gehört?
Nein, nein, sie wird gehört. Das ist ja auch sozusagen der Scheideweg jetzt gerade, gehen wir auch professionelle Strukturen. Das muss eine Schiedsrichterin ja aber auch wollen. Viele, und das ist ja gerade auch der Unterschied bei den Frauen, viele blicken auch in das Berufsfeld, also nicht nur Fußball, sondern auch, was ist ihre Leidenschaft? Zum Beispiel Rim Hussein ist Apothekerin. Einige sind Juristinnen, andere haben eine physiotherapeutische Abteilung, wollte ich gerade sagen.
Sie sind also Lehrerin.
Ja, genau. So, es gibt einfach verschiedene Berufszweige und die wollen natürlich auch dabei bleiben, denn Fußball ist ja auch nur eine Teilsequenz in dem Leben.
Und das bedeutet, bei den Herren offenbar nicht.
Nee, wenn man im Profibereich ist, dann scheidet man aus seinem Beruf aus, aber manche können dann auch wieder einsteigen. Denn das ist ja auch nur bis 45 möglich.
Und auch
dann
daran gibt es Kritik.
Richtig, genau. Das ist wieder ein neues Feld. Also die Kritik ist natürlich angekommen. Und wir sind mit Hochtouren dabei, auch die Frauen mehr zu professionalisieren, ihnen bessere Vorbereitung zu geben, sie noch besser vorzubereiten. Aber auch das muss im Dialog passieren. Und Männer dürfen natürlich pfeifen. Es ist überhaupt nicht verboten. Die können sich auch dafür anmelden. Das macht nur keiner.
Interessant, dass Sie gerade sagen, die Kritik ist natürlich angekommen, weil es gab dann Kritik an Ihnen, dass Sie die Form der Kritik kritisiert hatten und zu wenig auf den Inhalt eingegangen waren.
Ja, das ist ja auch einfach gesagt. Ich sage, Kritik ist immer gut, weil uns das voranbringt. Es geht aber darum, wie kritisiert man Menschen. Sie müssen verstehen, dass die Bundesliga-Schiedsrichterin keine Profi-Schiedsrichterin ist, in dem Sinne, wenn man das mit den Bundesliga-Schiedsrichtern vergleicht. Die offen an den Pranger zu stellen, dann mussten wir sie schützen. Und es geht darum, dass der Verein, das war ja Nürnberg in dem Sinne, hätte auch sagen können, pass auf, lieber DFB, ich möchte jetzt ein Gespräch, so geht es nicht weiter. Aber das öffentlich zu machen und diese Schiedsrichterin so in den Fokus zu stellen. Sie wissen selbst, selbst, wie Medien damit umgehen, dass sie beschimpft wird, beschmutzt wird. Und da muss man als DFB oder als Verantwortliche in dem Bereich natürlich auch davor stehen und einfach sagen, ey, so geht das nicht.
Dennoch geht es ja um Punkte, die man verändern kann. Da kann man vielleicht gleich an der Stellschraube den Finanzen was drehen, weil es wird ja gesagt, wir wollen den Schiedsrichterinnen mehr finanziellen Spielraum schaffen. Was tut sich da?
Ja, das heißt, das sind wieder die Vereine, die natürlich das befürworten müssen. Das heißt also, Schiedsrichterkosten wird auf die Vereine abgewälzt. Das bedeutet also, wenn die Vereine sagen, uns ist es egal, was wir dafür bezahlen, wir zahlen auch 2.000 im Monat oder für ein Spiel, dann wird es sicherlich da eine andere Möglichkeit geben. Aber wie gesagt, wir werden das auch öffnen für Männer, aber das wird kein Allheilmittel sein. Auch da gebe ich Ihnen Brief und Siegel, da wird es auch Kritik geben, weil das nicht mit dem Geschlecht zu tun hat, sondern mit der Qualität der Person. Und wir haben gute Schiedsrichterinnen, sie müssen aber auch die professionellen Bedingungen ermöglicht bekommen, also mehr Zeit für eine Anreise und Abreise und auch Nachbereitung. Und daran stellen wir jetzt gerade die Schrauben richtig, hoffe ich.
Gerade mal ein paar Meinungen von SWR1-Hörerin. Ursula schreibt uns, ich finde Frauenfußball nicht gut, würde ich nie ansehen. Was bringt die ganze Emanzipation, dass man jetzt in der Sprache männlich und weiblich extra betonen muss? Ich bin aber sowieso kein Fußballfan, schreibt sie uns. Oder aus Kaidenburg schreibt uns Marie aus dem Elsass. Ich kann nur befürworten, ein Sport, der auspowert draußen mit Wind und Wetter. Ich bin 67, bin froh, dass ich in Roppenheim im Elsass mit jungen Mädels spielen darf. Die Akzeptanz ist einfach motivierend. Sabine Mamitsch, Vizepräsidentin beim DFB für Frauen- und Mädchenfußball bei uns. Ja, ist es einfach so? Hat beim Fußball anscheinend jeder eine Meinung?
Natürlich, also das Spiel ist einfach, deswegen kann man die Regeln auch gut erklären und man kann gut mitreden. Das ist einfach auch das Thema der Nation, das beste Beispiel einfach für die beste oder die schönste Nebensächlichkeit ist einfach Fußball. Und man kann das natürlich, es spricht für beide Meinungen. Auch in meinem Freundeskreis gibt es Personen, die sich für Fußball überhaupt nicht interessieren. Auch in meinem Kollegium, die sagen, ach, ich interessiere mich nicht dafür, ob nur männlich oder weiblich. Und es gibt aber genauso auch Personen, die sagen, Fußball finde ich echt super und da habe ich Spaß dran und ich gucke es gerne. Und einige spielen ja auch noch. Also von daher, ich beide Meinungen okay.
Die deutsche Frauennationalmannschaft hat ja wirklich ein richtig gutes Image. Da gab es viele Siege über viele Jahre und dann dieses frühe Aus bei der WM im vergangenen Jahr. Und die Trainerin Martina Voss-Tecklenburg sagte nach dem WM-Aus, ja, es wird tiefgehende Analysen geben. Und sie hatte erklärt, sie sei kein Typ, der bei Problemen weglaufe. Sind Sie noch in Kontakt?
Ich muss gestehen, nein, aber ich bin ja auch zu einer Zeit zum Deutschen Fußballbund gekommen. Da war Martina auch schon ein paar Jahre dabei und ich bin einfach in diese Strukturen so ein bisschen reingesprungen. Aber wir sind jetzt nicht im Bösen auseinandergegangen, sondern wir haben uns im Dezember nochmal wieder getroffen, anlässlich einer der WM-EM-Vergabe beziehungsweise der Auslosung. Ihr geht soweit ganz gut. Also sie ist gesundheitlich wieder auf der Höhe, schaut so ein bisschen nach Möglichkeiten, was sie machen kann. Und ich glaube, so ein Cut, das tut immer weh, vor allen Dingen, wenn man so geht. Es ist ja immer was anderes, wenn man auch verabschiedet wird aus einer Mannschaft. Und es war ja nicht geplant, dass sie den Deutschen Fußballbund verlässt, also auch nicht mehr Trainerin ist. Aber ich glaube, das war für beide Seiten der richtige Weg. Das zeigen ja jetzt auch die Ergebnisse. Wir sind qualifiziert für die Olympischen Spiele. Und von daher hoffe ich, dass wir auch da natürlich weitermachen.
Und jetzt geht der Blick nach vorn. Sie sagen es gerade, teilweise schon ganz weit nach vorn. Denn Mitte Mai wird bekannt gegeben, wer die nächste Frauenfußball-WM ausrichtet. USA und Mexiko haben die Bewerbung zurückgezogen. Was bedeutet das für die deutschen Chancen?
Ja, erstmal, ich habe die Nachricht auch heute Morgen bekommen und habe natürlich erstmal gejubelt. Aber wir müssen weiterhin unsere Aufgaben machen. Wir werden in Bangkok wird eine kleine Delegation sein vor Ort und das auch nochmal vorstellen. Das ist ja nur ein Teil des FIFA-Kongresses, die Vergabe der Frauenfußball-WM. Aber ich sage einfach mal so, USA und Mexiko waren der größte Konkurrent aus unserer Sicht. Also wir haben schon gesagt, oh Gott, wer bekommt es? Und es ist so ein leichtes Durchatmen. Und hoffen natürlich, dass wir jetzt mit unserer Bewerbung, die erstklassig großartig war. Also wirklich da ein Team mit Leidenschaft, was alles möglich gemacht hat, auch mit Belgien und Niederlande zusammen. Wir haben alles dafür getan, dass wir die Weltmeisterschaft 2027 nach Deutschland, Belgien, Niederlande holen. Und von daher drücke ich uns die Daumen und ich habe natürlich noch einen Funken mehr Hoffnung, dass wir sie auch bekommen.
Also Brasilien ist noch mit im Rennen. Sie haben gerade gesagt, Deutschland bewirbt sich gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien, weil es ansonsten zu teuer ist?
Nee, das hat damit nichts zu tun. Ich glaube, das ist eine strategische Ausrichtung, eine andere Wertschätzung. Wir haben ja die WM 2011 bei uns gehabt. Also wir wären wahrscheinlich dann gar nicht ins Spiel geraten. Und Belgien und Niederlande sind ja relativ klein. Und es ist auch nur der Westen von Deutschland mit im Spiel. Das heißt also so eine Region, wir werben mit Nachhaltigkeit, also kurze Wege, alles mit Bahn und Bus zu erreichen. Das ist natürlich in der heutigen Zeit Klimadiskussion ein richtiges Fund, womit wir auch argumentieren werden. Und natürlich auch mit unseren Stadien, der Infrastruktur. Das ist ja alles bestelltes Feld.
Ja, die Amis, die können das halt. Das erste Fazit einer deutschen Fußballnationalspielerin, die im Januar in die USA gewechselt ist, nämlich Felicitas Rauch. Bei uns Sabine Mamitsch, wie groß ist denn Ihre Sorge, dass weitere Spielerinnen wechseln?
Ich glaube, das wird sich einpendeln. Standort Deutschland ist halt auch im Wachstum. Also wir müssen uns nicht vor England verstecken oder für Frankreich und Spanien. Und ein Weg ins Ausland hat natürlich viele Perspektiven. Ich würde es auch gar nicht negativ sehen. Es dient ja auch der Weiterentwicklung der Spielerin. Sie lernt ein anderes Land, anderes Training kennen und bringt vielleicht auch die Impulse wieder mit ins deutsche Trainingslager. Also von daher ist das Win-Win und ich sehe das gar nicht so schwierig.
Ja, wo Sie die Impulse gerade ansprechen, Felicitas Rauch berichtet da ja so einiges. Sie sagt nämlich, Mensch, die amerikanische Professionalität ist irre. Durch die Spielergewerkschaft hat jeder Verein Top-Bedingungen. Wäre das was? Spielergewerkschaften auch bei uns?
Da sind ehemalige Nationalspielerinnen auch unter Führung von Almut Schuld daran, sich dafür auch vermehrt einzusetzen, dass gleiche Bedingungen herrschen. Und da sind wir als Deutscher Fußballbund natürlich auch dabei, professionellere Strukturen zu schaffen. Und da sind wir gerade in Diskussionen, in welchem Bereich das gehen kann. Also ich glaube, dass unser Weg hier in Deutschland auch mit den Top-Clubs, die das auch immer weiter ebnen, jetzt auch im Süden, mal nenne ich mal Bayern München natürlich, die auch hervorragende Bedingungen schaffen für Nationalspielerinnen.
Leonie Meyer von der TSG Hoffenheim, die hat ja vergangenes Jahr in der Nationalmannschaft aufgehört. Jetzt beendet sie ihre Karriere. In Stuttgart ist sie geboren. Haben Sie Kontakt? Wissen Sie, was sie jetzt plant?
Ich selbst nicht mehr zu ihr, weil sie ja nicht mehr in der Nationalmannschaft gespielt hat. Ich weiß aber, manchmal sind halt auch körperliche Einschränkungen und sie wird das genauso erkannt haben, dass sie auf diesem Top-Niveau nicht weiterspielen kann, ein Grund aufzuhören. Und sie ist aber tatsächlich schon im Gespräch beim Deutschen Fußballbund, ob sie nicht vielleicht da einsteigt als Co-Trainerin oder in welchem Bereich auch immer. Denn der Deutsche Fußballbund ist auch ein hervorragender Arbeitgeber für ehemalige Nationalspielerinnen, in welcher Form auch immer. Doris Fitschen zum Beispiel ist die Leiterin dieser ganzen Organisation oder hauptamtlich verantwortlich für FF27, unsere ganze Frauenfußballstrategie, also auch eine ehemalige Nationalspielerin.
Wobei das Angebot natürlich begrenzt ist. Ne? Nicht jede Spielerin hat da Jobaussichten.
Nein, das stimmt. Aber die sind ja auch in anderen Clubs, dass sie vielleicht beim Deutschen Fußballbund wie Melanie Behringer zum Beispiel jetzt auch für eine U-Nationalmannschaft zuständig ist, dann wieder vielleicht in irgendeinen Verein geht. Das ist vielleicht auch nur ein Sprungbrett, aber wir bereichern uns gegenseitig.
Ein Ausblick gehört bei Sportsendungen immer dazu. Wo sehen Sie denn die Spielerinnen bei den kommenden Olympischen Spielen? Haben Sie sich was davor vorgenommen oder gilt dieses olympische Motto, dabei sein ist alles?
Nein, da wären wir, glaube ich, nicht richtig. Also wir wollten unbedingt bei den Olympischen Spielen dabei sein. Das haben wir geschafft. Mit Umwegen, es ist uns ja nicht gleich geglückt, aber wir haben es geschafft und da ist der Fokus jetzt. Und wenn wir schon da sind, wie sagt Horst Rubisch immer so schön, verlieren bringt ja nichts. Also wir wollen gewinnen und wir wollen natürlich die Vorrunde überstehen. Wir müssen unter die ersten zwei kommen, haben mit USA, Australien und Sambia auch herausfordernde Gegner. Mannschaften. Das wird schon nicht so einfach sein. Aber ich glaube, wir sind gut aufgestellt, sind gut vorbereitet. 18 Spielerinnen nur mitzunehmen, ist schon eine Herausforderung. Aufgrund von Verletzungen muss man das immer im Blick haben. Und unser Ziel ist natürlich, eine Medaille zu holen. Und der Traum von allen ist, in Paris zu spielen.
Kopfball-Ungeheuer ist der Spitzname von Horst Hrubesch. Der ist vor 2 Wochen, glaube ich, 73 geworden. Wie wichtig ist, jemand mit großer Erfahrung dabei zu haben?
Enorm wichtig. Vor allen Dingen mit dieser Strahlkraft. Horst ist ein bodenständiger Mensch. Wenn er das spricht, dann wissen alle, das meint er auch so. Die Tipps, die er gibt, die Unmenge von Erfahrung, die er hat, auch das Stellungsspiel, Taktik, was man machen kann, worin man sich verbessern kann. Er gibt auch wirklich während des Trainings, holt der Spielerin raus und sagt nochmal, pass auf, da musst du den Weg gehen. Und die hören ihm, die lesen eigentlich von seinen Lippen ab und hören ihm wirklich auch zu. Und er ist wirklich so eine Galionsfigur und er tut uns sehr gut und das ist auch das Ziel, dass wir als Team natürlich das Bestmögliche für seinen Abschied dann vorbereiten wollen.
Wobei wir ja über Frauenfußball sprechen und jetzt mit einem Mann zu enden, wäre ja falsch an dieser Stelle. Also hat es der DFB einfach nicht geschafft, danach Martina Voss-Tecklenburg wieder eine Trainerin zu finden?
Was heißt nicht geschafft? Also ich bin auch für Gleichberechtigung und warum soll es nicht auch ein Mann sein? Und wir hatten zu der Zeit, gucken Sie doch mal, welche Trainerin ist denn gerade auf dem Markt in Deutschland oder in Europa? Das ist gar nicht so einfach. Wir haben junge Trainertalente und Trainerinnen. Kim Kulig macht gerade in der Schweiz ihre Karriere als Trainerin und Silvia Neid hat auch gerade ein Standing dazu abgegeben, dass das mal eine kommende Nationaltrainerin wäre. Und wir haben mit Maren Meinert wieder eine erfolgreiche Nationalspielerin und Weltmeisterin U20 ins Team zurückgeholt. Also wir haben auch eine Trainerin, die mit Christian Wirk dann zusammen auch die Frauennationalmannschaft begleiten wird.
Am Ende geht's nur zusammen.
So ist es.
Ich danke für den Besuch heute Vormittag, Sabine Mamitsch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.